Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören ein Wort Heilige Schrift aus dem 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8 bis 13. 2. Petrus 3, 8 bis 13. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente werden zerschmelzen vor Hitze und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Denn wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Liebe Brüder und Schwestern, der heutige Ewigkeitssonntag, Totensonntag, beide Namen kennen wir, erinnert uns wieder an das Ende aller Dinge. Wir wissen, dass das Ende kommt, dass wir nicht bleiben können. Und wir spüren das Nahen dieses Endes. Durch die Nachrichten und Filme weht der Trauerflor, und handfest schreiten in diesen Vorführungen da auf der Mattscheibe der Mörder, der Verbrecher, der Bösewicht durch die Sendung. Alles Gestalten des Todes. Und wir müssen uns eingestehen, wenn wir das alles sehen, dass wir in der Tat eine sterbende Kultur sind. Es geht etwas zu Ende, das 2500 Jahre nun werde. Ein Stöhnen und Ächzen im Gewölk der Erde künden auch von dem Vergehen, das auf uns zukommt. Und wir sehen, wie die Vorräte der Natur sich erschöpfen, die Krume des Ackers ihre Frucht nur noch hergibt, wenn wir recht düngen. Die Berge zittern und stürzen zu Tal und Wasser überfluten das Land und schwemmen Mensch und Tier einfach dahin. Und all diesen Eindrücken kommen nun wirklich und wahrhaftig apokalyptische, endzeitliche Ängste auf. Sie dringen tief in unser Herz ein und beunruhigen uns. Und wenn wir das alles sehen, sind wir entsetzt und fragen nach der Wirklichkeit Gottes in unserem Leben. Herr, wie lange noch? Herr, wie lange willst du noch verziehen? Soll es gerade so weitergehen, dass dunkle Mächte unsere Seelen würgen? Soll es so weitergehen, dass der Mensch sich mehr und mehr verliert und nicht mehr wer weiß, wer er ist? Das soll es so weitergehen, dass wir ohne Hilfe und ohne Kraft ja vergeblich uns gegen all dieses Unheil anstemmen. Denn wir sehen, wie unsere Ehen und Familien zerbrechen. Dunkle Mächte unsere Jugend, unsere Kinder in die Finsternis hineinziehen, den Schmutz werfen und wir merken, wir können es nicht wehren. Unsere Kraft schwindet dahin und wir sind müde geworden. Herr, wo bist du? Warum steht die Herrschaft deines Reiches immer noch aus? Solcher Ruf ist aber nicht die Stimme der Verzweiflung, der Rebellion gegen Gott, sondern ist die Stimme tiefen Verlangens nach der Erlösung, die uns so sprechen lässt. Denn wir warten auf unseres Leibes Erlösung. Wir warten auf das Neue, an das wir glauben. Wir haben Verlangen nach der Vollendung all der Verheißungen, die uns Gottes Wort gibt. Aber der Herr verzieht. Schon 2000 Jahre wartet die Gemeinde, denn die ersten Jünger, sie warteten damals schon auf die Wiederkunft des Christus und er ist ausgeblieben. Wir stehen offensichtlich immer noch vergeblich in dieser Welt und schauen vergeblich auf das Sinne aus, auf die Ankunft des Herrn. Soll denn nun all das, was uns an Verheißung gegeben ist, nicht wahr sein? Ein Trug? Wenn wir auf die Worte, die wir uns hier gelesen haben, hören, dann merken wir, dass nun Petrus still und sanft seine Finger des Wortes auf unseren Mund legt. Redet nicht so weiter. Wir sollen in diesem Augenblick schweigen und hören, was er der Gemeinde sagt. Er schreibt nämlich, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Wir werden auf etwas hingewiesen, bei all dem inneren Drang, den wir haben, wann, dass Gottes Uhren anders laufen, dass das Zeitmaß der Heilsgeschichte, die mit Abraham bis zu Christus in unserer Zeit läuft, eine andere ist, eine andere Ordnung, ein anderes Maß, das im Willen Gottes und der Vorausschau seiner Dinge liegt und nicht in unserem Sehnen, Hoffen und Warten, das ungeduldig wird. Wir kennen Gottes Zeiten nicht und müssen uns darum bescheiden. Unser Zeitmaß ist die Sekunde, die Minute, die Stunde, der Tag, die Woche, das Jahr. Dieses Zeitmaß teilt unser Leben ein in die Jahre der Kindheit, der Jugend, des Alters. Aber dieses Zeitmaß kann Gottes Maß nicht messen, aufnehmen, deuten und annehmen. Denn Gottes Äonen, in denen er rechnet, die von Ewigkeit zu Ewigkeit laufen und von uns nicht gemessen werden können, übersteigen alle Maße unseres Geistes. Es ist unmöglich, das ewige Handeln Gottes zu fassen. Petrus lässt uns darum wissen, ein Tag ist bei dem Herrn wie 1000 Jahre, 1000 Jahre sind wir ein Tag. Aber auch dieser Hinweis, 1 zu 1000, gibt uns nun nicht eine Kategorie in die Hand, doch noch das Ewige anhand biblischer Zahlen messen und deuten zu können. Wir können den Lauf der Dinge nicht berechnen und die Geschichte verstehen. Nein, es gibt keine heilsgeschichtliche Mathematik über die Zeitenfolge und keine Einsicht in die Abläufe des Handeln Gottes. Und wer es doch immer wieder unternimmt, fällt auf die Nase. Es ist allemal so gewesen, dass die mit den Zahlen der Bibel anfangen zu rechnen, wirklich auf die Nase gefallen und vielen Menschen geschadet haben und von dem ganz anderen Verlauf der Geschichte stets widerlegt worden sind. Wie hat unser Schwabenvater Bengel berechnet? Die Zeit der Bewahrung, die Zeit der Ankunft des Christus, und es war alles falsch. Der Apostel des Herrn will uns darum mit seinem Wort nicht über den Geschichtslauf aufklären, sondern uns aufrufen, das Kreuz und das Elend, das wir um Christi willen zu tragen haben in dieser Welt, auf uns zu nehmen und ihm zu folgen und in göttlicher Geduld auszuharren und seinem Worte zu vertrauen. Zu vertrauen, dass das Verheißungswort Jesu gilt. Siehe, ich komme bald. Die Gemeinde Jesus soll sich an diesem Wort genügen lassen und sich an ihm in guten wie auch in bösen Tagen daran aufrichten. Siehe, ich komme bald, ohne dass ich ankündige und dir zeige, es ist morgen oder übermorgen. Wir stehen im Warten. Wir sollen die Zeit prüfen, unser Haupt erheben und wir sollen dabei ruhig bleiben. Auch wenn diese Dinge, die uns so bedrängen, von denen wir eingangs gesprochen haben, immer wieder so schwer auf der Seele liegen, ruhig bleiben, Christus entgegenschauen und die Bilder der vollendeten Verheißung, wie wir sie schon bei den Propheten in der Jesaja-Apokalypse oder auch in der Beschreibung des Endes, wie es die Offenbarung gibt, haben. Diese Bilder sollen wir vor Augen haben und auf die Ankunft und Vollendung der Dinge warten. Und wohl dem, der dieses in Ruhe tun kann und sich nicht beunruhigen und aufregen lässt von all dem, was nun auch in dieser Zeit an Wirren gesprochen wird.
Erhebet eure Häupter, sagt Jesus. Wer das tut, der wird im Vertrauen auf Christus und sein Wort, siehe, ich komme bald, voranschreiten und gegen allen Augenschein seinem Herrn antworten. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und unser Herr kommt. So oft wir morgen für morgen die Bibel aufschlagen, das Losungsbüchlein lesen. Er kommt auch heute in unsere Herzen und er kommt dann auch morgen zur Vollendung aller Dinge. Jesu Gegenwart, wenn sie uns geschenkt wird, macht dann unsere Seelen hell und befreit uns von diesen apokalyptischen Ängsten. Angst und Schrecken, die uns die Nachrichten und Bilder täglich liefern, haben dann kein bleibendes Recht mehr an uns, das uns niederreißen und wir in einen Pessimismus geraten und verzagen und uns dann dummerweise zum Psychiater schicken lassen. Gegen allen Augenschein halten wir an dem Wort Jesu fest, siehe, ich komme bald. Im Festhalten erfahren wir dann Trost und Freude am Heil, so dass wir singen können, wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und ziehe dir entgegen, du kommst uns ja zum Segen. Solche Freude, die auch heute uns zuteil werden soll, ist dann keine Droge und kein Rauschmittel, all das widerwärtige, sündige und antichristliche zu verdrängen, zu vergessen und die Angst, die uns aus den Tagesthemen immer wieder entgegenspringt und all das Grauen aus den schrecklichen Nachrichten, das uns dann anficht, wollen wir nicht leichtsinnig überspielen und so tun, als ob das alles nicht wirklich wäre. Nein, sondern im Festhalten am Verheißungswort auch dieses zu ertragen in Geduld, im Warten auf das Kommen des Christus. So wird uns Antwort auf die Frage, Herr, wie lange? Ich komme bald, aber es steht bei mir und du kannst es nicht berechnen. Und dieses Sie, ich komme bald und das Ja, Amen, das die Gemeinde dazu spricht, ist dann kein Vertrösten, sondern ist ein Trost im hellen Licht des Wortes, siehe, ich komme bald. Oder das andere Wort, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Das ist die eigentliche Antwort auf die Frage, wie lange noch? Wir sollen sie hören. Das heißt, Gott zögert mit der Erfüllung seiner Verheißung nicht. Und er hat es auch nicht vergessen, dass er kommen will, um uns heimzuholen. Er hat das, was er seiner Gemeinde zugesagt hat, nicht vergessen. Der Kern des apostolischen Wortes heißt aber hier, das Ausbleiben Jesu ist für die Gemeinde und für einen jeden, der ihm nachfolgt, eine Zeit göttlicher Geduld. Wir sollen uns in dieser Wartezeit bereiten, unserem Herrn entgegenzugehen, Lampen und Öl alle Zeit bereit zu haben, um auf dem Weg Christus und unserem Nächsten zu dienen. Nicht schwärmerisch auslaufen, sondern auf dem Weg des Wartens vorwärts schreiten und Christus und unserem Nächsten dienen. Denn Christus möchte uns, wenn er kommt, als seine Knechte und Mägde bei der Arbeit finden. Aber die rechte Vorbereitung auf dieses Kommen des Christus können wir nur schaffen, wenn wir in der Buße, in der Reinigung von unseren Sünden bleiben und uns nicht in der Art der Welt anmaßen, Geschäfte zu treiben. Wir dürfen uns nicht verführen lassen, bald hineinzugreifen, bald mitzunehmen, was es nur auch zu erhaschen gibt. In der Zeit, die sich dem Ende zuwendet, geht es nicht mehr um Finanzen, um Gewinne und übermäßigen Besitz, damit wir unseren Generationen etwas hinterlassen können. Darum geht es nicht mehr. Freilich werden auch wir Vorsorge treiben und nicht von Hand in Mund leben.
Wir müssen schon mühen, die Unsrigen zu versorgen und ihnen das tägliche Brot zu geben. Aber angesichts des nahenden Endes macht es keinen Sinn mehr, Haus an Haus zu reihen, immer reicher zu werden, immer aufwendiger zu leben, den Genuss zu erhaschen und den gesunden Leib über alles zu setzen. Keinesfalls verachten oder vernachlässigen wir, was uns Christus an Besitz anvertraut hat. Aber angesichts des Endes heißt es nun, haben, als hätten wir nicht. Und dazu möchte die Buße uns anleiten, dass uns trennen und lösen von dem, was uns bindet und aufhält. Die Zeit, die einem jeder noch gelassen wird, soll er nützen, um in die Gemeinschaft mit Christus hineinzuwachsen. Es wird uns in dem Maße gelingen, wie wir uns von den unnötigen Dingen der Welt entwöhnen. Nicht, dass wir uns nicht an den schönen und guten Dingen in der Welt freuten. Wir sehen die Schönheit der Natur, sei es in den Bergen oder an der See. Auch lieben wir die Kunst, die der menschliche Geist in vielfältiger Weise hervorgebracht hat und freuen uns daran. Alles das darf uns aber nicht gefangen nehmen. Und haben uns die Dinge doch eingefangen, gefangen genommen und vom Trachten nach dem Reiche Gottes abgezogen, sollen wir in Buße umkehren in dieser Zeit des Wartens, sollen uns reinigen, um die Gnade bitten, so dass wir dann auf die Ankunft Jesu hin bewahrt werden. Unter der Regel dieses Wortes wird dann die Wartezeit eine Gnadenzeit. Nützt diese Zeit, ruft uns heute Petrus zu. Und im Brief an die Hebräer heißt es aus gleicher Ursache, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Scheuen wir darum nicht die Buße. Über einem jeden, der Buße tut, steht nämlich die Freude des Himmels. Dazu ist Christus in die Welt gekommen, dass er die Sünder gerecht mache, damit wir in der Buße bei ihm bleiben, mit ihm unterwegs sein auf seine große Ankunft hin. Und es kann uns nichts Größeres widerfahren als die Gnade der Buße. Es ist Gnade, wenn wir Buße tun können. Gnade, wenn uns der Zuspruch zuteil wird, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist das Evangelium. Der in der Buße Stehende und durch sie mit Christus Verbundene steht dann in der dankbaren Freude für das, was ihm dargereicht wird und bleibt auf dem Weg zur Vollendung. Ein Zweifaches resultiert aus solchem Stand der Buße. Erstens die Freude an der Gemeinschaft mit Christus, unserem Herrn, und zweitens die Sehnsucht nach ihm. Jung Stilling hat darum jene selig gepriesen, die Heimweh haben. Selig sind, die Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Freilich bleibt diese Frage und bricht immer wieder auf, Herr, wann? Wann wirst du kommen und dein herrlich Reich vollenden? Liebe Brüder und Schwestern, machen wir die Augen auf. Jesus lehrt uns ja, die Zeit zu prüfen, um zu einem Urteil zu kommen. Tun wir das, schlagen wir die Augen auf über dem geöffneten Wort der Bibel, dann sehen und erkennen wir, dass die Zeichen des Endes schon mitten unter uns sind. Sie künden das Kommen des Christus. Aber eben, es sind erst die Zeichen. Die Zeichen und noch nicht das Vollkommene. Es bleibt dabei, auch hier, Zeit oder Stunde wissen wir nicht. Aber diese Zeichen künden die Ankunft, das Kommen des Christus. Er ist im Kommen, um seine Gemeinde heimzuholen. Sein Erscheinen, so hier das Wort des Petrus, heißt aber auch Gericht. Das wird für die, die ihm heute noch widerstehen und die Buße ablehnen,
kein Spaziergang sein. Die Schrift warnt einen jeden davor, wenn sie sagt, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Im Endgericht wird ein furchtbares Zermalmen anheben. Das, was wir zeichenhaft heute schon haben und eingangs beschrieben haben mit dem Beben der Berge, mit den Wassern, es wird ein Zermalmen anheben. Petrus deutet es mit den Worten, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Denen, die nicht gerettet werden, wird dann der Boden, auf dem sie ihr lästerliches Leben geführt und ihren Aufstand gegen Gott zelebriert haben, unter den Füßen weggezogen werden. Der Ort ihrer Schande, der Ort, wo sie Lust, Gier und Genuss bis zum Erbrechen getrieben haben, der Ort, von wo aus sie mit ihren Bildern unsere Kinder und Enkelkinder verführt haben, wird nicht bleiben können. Denn Himmel und Erde, der Raum dieser antichristlichen Erhebung, müssen vergehen. In der Offenbarung lesen wir dazu, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Da wird Gott dann ein für allemal aufräumen, beiseite räumen und zum Verschwinden bringen, was für seine Heiligkeit nicht bestehen kann. Aber dieses Ende ist nicht der Endpunkt, hinter dem nichts mehr kommt und sich ereignet. Denn darauf vertrauen wir, dass ja das Buch der Offenbarung uns zeigt, was danach kommen wird. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist das Ende der Welt und ihrer Geschichte im Übergang zum Ewigen. Das Gericht, das Abräumen der Gottlosigkeit ist nicht das Letzte. Gott gibt dann seiner Gemeinde die Erfüllung aller Verheißung. Und dahin geht unser Verlangen. Wir begehren darum als Gemeinde kein anderes Ziel als eben diese Seligkeit. Darum lasst uns die Zeit der göttlichen Geduld, die immer noch währt und uns Tag für Tag dargereicht wird, nicht mit Nutzlosem verbringen. Wir müssen viel Nutzloses, Unsinniges machen. Wir müssen es aber nicht noch steigern und auch die Zeit, die uns persönlich bleibt, damit ausfüllen. Oder gar mit sündigem Begehren und Tun füllen. Mit Furcht und Zittern, sagt der Apostel Paulus, sollen wir unsere Seligkeit schaffen. Denn es geht um nichts anderes als eben um unsere Seelenseligkeit. Wer aber die Zeit der göttlichen Geduld verspielt und sich nicht auf das Erscheinen vorbereitet, weil er meint, ach, es hat noch viel Zeit, weil er die Zeichen der Zeit nicht zu deuten weiß, für den wird es am Ende wie bei den törichten Jungfrauen heißen, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Nur dem, der in der Buße lebt und in der Gemeinschaft mit Christus und seiner Gemeinde bleibt, wird das helle Licht der Auferstehung leuchten und uns dann auch am heutigen Tag wahrlich und wahrhaftig den Todensonntag, von dem Schrecken und Leid ausgeht, verwandeln in einen rechten Ewigkeitssonntag. Amen.